ARD Sounds.
Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass ich das können würde. Und jetzt kann ich mir schon nicht mehr vorstellen, dass ich das mal konnte, was ich da gemacht habe.
Sie überraschen sich immer wieder selbst. Also ja. Sie gehen aus der Komfortzone gerne raus.
Eigentlich ungern und deswegen, als hätte ich es mir mal versprochen. Vor dem Abitur, ich weiß sehr genau, dass mein Gedankengang war, ich möchte etwas tun, bei dem ich immer wieder von Null anfangen muss.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein Leben ist eine Pilgerreise, das sagt mein heutiger Gast. Wir kennen sie so seit den frühen 90er Jahren. Da ist sie mit RTL Samstagnacht wirklich blitzartig berühmt geworden. Und seitdem hat sie ein spannendes, ein sehr bewegtes Leben geführt. Und ich freue mich total, dass Sie bei uns sind heute. Herzlich willkommen, Esther Schweins.
Dankeschön. Hallo, ich freue mich auch.
Haben Sie ein bisschen gezuckt bei der Pilgerreise gerade?
Gezuckt? Nein. Nee? Nein, eher, ach, da schau, da höre auf.
Ja, ja.
Das ist die Ankündigung.
Da ist eine Menge passiert. Ne? Und wenn wir jetzt mal so zurückschauen, RTL Samstagnacht war ja 20 Jahre nach Klimbim eigentlich wieder die erste Comedy-Show im Fernsehen. Mhm. Wenn Sie da jetzt zurückgucken auf diese Zeit, was fühlen Sie da? Wie geht's Ihnen da?
Auf die 5 Jahre RTL Samstagnacht fühle ich nach wie vor Freude.
Ach ja.
Ja, Freude, Freiheit. Ein Gefühl von Aufatmen, Aufatmen und Durchatmen in einem Raum, den es so in der Welt, also in dieser 90er-Jahre-Welt oder Ende der 80er und schon gar nicht in der Welt, die ich nach dem Abitur betreten habe, Schauspielschule, Theater, ausgenommen das Kabarett, das war auch ein solcher Raum, in dem ich mich frei bewegen konnte. Mhm.
Sie hatten ja damals ziemliche Narrenfreiheit mit dieser Show. Ne? Also das ist ja, ich habe mir noch ein bisschen was auf YouTube angeguckt, das war ja so Gaga teilweise auch. Da gab es 2 Stühle, eine Meinung als feste Rubrik, dann diese News mit, wie war denn dieser Running Gag?
Dietrich.
Karl, wer ist tot?
Karl Ransayer ist tot.
Ja. Das war immer die erste Meldung.
Der wohl erfolgloseste, ja.
Das war so eine Spielwiese für euch, ne?
Ja, man muss aber auch sagen, dass die Privaten ohnehin diese Spielwiese geboten haben. Dass vieles, was außerhalb der Privaten normiert oder ne, die Dogmen, die es gab, die hat man beim Privatfernsehen mit großer Freude, hat man da Mauern eingerissen oder die einfach gar nicht für ernst und für bare Münze genommen. Und viel später sprach man über Diversität, das Privatfernsehen hat es erfunden. Mhm. Im privaten Fernsehen konnte man schwul sein, man konnte lesbisch sein, man konnte dick sein, dünn sein, Bier ernst, lustig. Mhm. Man hat sich sehr viel mehr getraut, also sehr viel spielerischer, sehr viel anarchistischer gar, also auch bei uns, zumindest in den Anfangsjahren, war es Anarchie.
Wobei der Anteil an Männern und Frauen war natürlich schon viel mehr Männer. Wiegald Boning war dabei, Mirko Nonchef, dann der Olli Dittrich und
Stefan Jürgens.
Mhm. Und Tanja Schumann war die Frau an ihrer Seite.
Genau. Dann gab es noch Tommy Krappweiß, der nach einigen Jahren zu uns
stieß. Ach stimmt, da habe ich ganz vergessen, der war noch dabei.
Hier aus Bayern.
Hatten Sie denn das Gefühl damals, dass Frauen die gleich guten Gags wie Männer bekommen in der Show?
Nein, natürlich nicht. Wir waren sicher revolutionär, aber wir haben ja trotzdem natürlich auch die real existierende Gesellschaft abgebildet. Wir haben Spiegelfechterei mit dieser betrieben, aber wir waren ja auch Abbildung. Und natürlich war unsere Produktion, Redaktion, das Autorenbüro und eben auch unser Ensemble männlich besetzt. Wir hatten im Schnitt eine Frau, ich überlege, dann kam noch mal eine Frau im Schnitt. Mhm. Wir hatten 1-2 Kabelträgerinnen. Mhm. Maske und Kostüm.
Ja, das war's.
Da war es eindeutig umgekehrt. Da hatten wir jeweils neben 5-6 Frauen einen Mann. Mhm. Kostüm wie auch in der Maske. Also das, was ich wohl am häufigsten in der Jetztzeit sage, ist, es war damals so. Mhm. Das war die Norm.
Ja, ja. Sie haben jetzt bei einem wirklich sehr spannenden Film mitgemacht. Mhm. Der startet am 16. Juli im Kino und den soll sich bitte jeder anschauen. Das ist nämlich wirklich spannend und es ist auch ein bisschen erschütternd. Was haben wir gelacht, heißt der. Da geht es um Frauen und Humor, um die Anfänge von Frauen im deutschen Fernsehen. Und da werden am Anfang ganz viele Ausschnitte gezeigt, wie das so war damals mit Harald Juhnke und auch mit Kuhlenkampf. Harald Schmidt, ein ganz schlimmer war der. Das habe ich eigentlich verdrängt. Wie ging es Ihnen denn? Weil Sie kriegen die ja alle vorgespielt in dieser Doku und reagieren darauf.
Also diese geballte und oder sagen wir mal konzentrierte Rückschau ist, sagen wir mal, aufwühlend und bereitet großes Unbehagen. Aber nicht nur uns Protagonistinnen, sondern auch dem Publikum, wie wir gestern Abend bei der Premiere gelernt haben im Gloria.
Ging mir auch so.
Voraussetzen möchte ich aber, dass mir auch unwohl mit einer Pauschalverurteilung ist, einem Harald Schmidt gegenüber. Mhm. Und es geht viel um Thomas Gottschalk, auch Thomas Gottschalk gegenüber. Denn nicht nur wir waren in dieser Norm, sondern auch die Männer. Ne? Und da jetzt aus der Jetztzeit, also so ein 1A-Bashing zu betreiben, das sehe ich auch nicht. Denn auch die haben viel aufgebrochen und sich viel zur Disposition gestellt. Und vergessen wir mal nicht, Harald Schmidt ging so weit, wie das Publikum es eingefordert hat. Ja. Und sie forderten immer mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er mit einem Großteil an irgendwann auch Zynismus dem Affen Zucker gegeben hat.
Ja, es ist natürlich auch erschütternd, weil das Publikum ja immer unglaublich lacht in vielen Szenen, wo wir heute einfach mit offenem Mund drauf gucken, weil wir es gar nicht glauben können. Weil Sie gerade Thomas Gottschalk, ich meine, der hat das Unterhaltungsfernsehen revolutioniert. Das steht außer Frage.
Thomas Gottschalk war ein Punk. Ja. Und was für eine Wohltat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen damals.
Total. Und dennoch gab es natürlich diese Szenen, also dass er ein Spice Girl, Jerry Halliwell, auf den Mund küsst, die dann völlig verdattert dasteht. Und Sie waren ja auch mal auf diesem Sofa gesessen.
Verdattert und lächelnd.
Ja, aber dann
Madonna,
wollte er ja...
die neben ihm sitzt, verdattert und lächelnd. Aber
genau, alle haben immer gelächelt. Ja. Sie saßen da auch mal, ne?
Verdattert und lächelnd. Mhm. Beziehungsweise... gar nicht so verdattert, als einfach wie immer und gewohnheitsmäßig vollkommen überfordert von der Situation. Und diesen Situationen nicht gewachsen. Längst überdrüssig, aber nicht gewachsen.
Wie war diese Begegnung damals? Da saßen Sie auf dem Sofa und da wurde eins dieser Interviews einfach geführt. Sie waren da als Wettpatin.
Genau, als Cross-Promotion-Gast, wie das alle, die dort sitzen, sind. In dem Fall ging es, glaube ich, um eine ZDF, glaube sogar eine kleine Reihe. Also in dem Fall war ich für ZDF dort. Ich war auch einmal für RTL bei Wetten, dass. Da ging es ums ZDF. Dem vorausging, dass mir gesagt wurde, ich solle bitte nicht Schauspieler-like, Schauspielerinnen-like, da gab es das innen noch nicht, also nur Schauspieler-like, eine Migräneattacke vor lauter Ernsthaftigkeit bekommen. Die hätte schon Iris Berben vor wenigen Wochen gehabt, wie wir alle. Ein bisschen Spaß wäre also angesagt.
Da mach so
dich
wurden
mal
Sie vorbereitet.
Locker.
Okay.
Mach dich mal locker. Und ja, so nahm der Abend seinen Lauf. Ich weiß, dass ich mit den Kollegen bei Samstagnacht, wir hatten uns überlegt, jetzt dahingestellt, ob das wirklich lustig gewesen wäre. Wir fanden die Idee lustig, ich baue als Wetteinsatz ein IKEA-Regal auf. Das hatte man aber nicht akzeptiert. Der Wunsch war, ich hatte bei Harald Schmidt allerdings in da tatsächlich einer, zumindest zum Ende der Sendung, entspannten Situation eine Yoga-Übung gemacht auf dem Schreibtisch von Harald Schmidt, aber in Sekundenschnelle die Beine hinter den Kopf gelegt. Und das wünschte sich Thomas Gottschalk auch. Und ich, nein, das ist eine ganz andere Angelegenheit, die bei Harald Schmidt, das ist eine ganz andere Art von Show und das ging sehr schnell. Und wenn Sie mir jetzt sagen, ich soll das ab diesem Moment tun, dann kommt ja noch die ganze Saalwette und dann wurde mir das noch immer nicht so, nein, wir reden ja hier von einer halben Stunde, ja, aber das kannst du doch. Und es geht ja nicht darum, dass ich es kann, es geht darum, dass ich mit offenem Schritt zum Publikum gewandt dann da sitzen würde. Und für mein Verständnis hatte ich widersprochen und dieses abgelehnt. Und es kam in der Sendung dazu. Und wer moderiert das an? Und dann ging ich hinter die Bühne und zog mir ein T-Shirt an statt des Sakkos. Ich hatte übrigens immer Sakkos an und meistens Hosen. Und dann habe ich das gemacht, weil ich hatte die Klaviatur nicht. Und hätte ich die Klaviatur gehabt, hätte ich den Fingersatz nicht gehabt, mit dem ich dieses hätte spielen können.
Wie soll man da auch rauskommen aus so einer Nummer?
Ja, doch,
das ist
natürlich
einfach echt ein bisschen gemein.
Lustig, ich wollte gerade sagen, Selbstbewusstsein stimmt ja nicht, denn meiner selbst war ich mir ja bewusst, aber eben nicht so bewusst in dem ganzen Kontext, als dass ich das hätte stehen können. Und als ich dann da so saß, nahm er ein Kissen und legte es mir vor den Schritt, weil er es in dem Moment begriffen hat.
Dass es zu doll ist. Mhm. Habt ihr danach drüber gesprochen?
Nein, natürlich nie. Mhm.
Und da haben Sie auch keinen Anlauf unternommen dann?
Das nein, noch warum?
Mal zu klären. Ja, naja, vielleicht, weil also, man sich denkt, um das zu verhindern, dass es Frauen nach mir passiert oder so.
Warum?
Warum?
Also nur, ich frage jetzt aus der damaligen Zeit, warum hätte ich das tun sollen?
Naja, weil man selber halt in der Situation war und gemerkt hat, wie schrecklich sich das anfühlt. Aber
ja, aber wir haben uns ja alle schrecklich gefühlt, eben außer Hella von Sinnen, die sagte, ich habe mich da gar nicht schrecklich gefühlt. Hella war aber auch so wahnsinnig mutig und ja eben, wie sie auch jetzt, ne, wir haben ja auch untereinander jetzt gesprochen, dass sie sagt, dass sie natürlich diesen Charme-Offensiven in diese vermeintlichen Charme-Offensiven in dieser Form nicht ausgeliefert gewesen ist. Ich sah mich in einer Reihe, in der selbst Ikonen des Mutes, Ikonen der Revolution, Rebellinnen der Kunst, eine Madonna neben Gottschalk sitzt, düpiert, überrascht, blamiert ist und nicht reagieren kann, weil sie das gar nicht umsetzen kann. Nicht, weil ihr das nicht vorher schon passiert wäre, sonst hätte sie nicht diese Form von Kunst und die Interpretation dazu geliefert, sondern weil sie in einem fremden Land einer Situation gegenübersteht, auf die sie in ihrem Land, auf ihrer Sprache eine Antwort hatte und in ihrer Kunstform. Aber nicht als für ihre eigene Tour werbend in einem Abendkleid auf einem Sofa im deutschen Fernsehen.
Das ist unvorstellbar jetzt wirklich aus heutiger Sicht. Oder Madonna sitzt da, naja. Also Hella von Sinnen, die ist ja mit in dem Film. Mhm. Was haben wir gelacht? Zusammen mit Maren Kreumann, Bettina Böttinger, Gabi Köster, die machen da alle mit. Da wurden ihnen viele Fernsehauftritte von ihnen selbst vorgespielt. Und unter anderem auch eine Szene eben mit Bettina Böttinger. Die wurde da von Harald Schmidt sehr schwer beleidigt in einer seiner Shows und wurde dann aber eingeladen in die Harald Schmidt Show. Und ich konnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, wie sie da ihre Frau steht. Ich fand das total beeindruckend. Das hat sie auch sehr gerührt, weil sie setzt sich zu Harald Schmidt und steht wieder auf und geht. Mhm. Und da haben sie auch sehr stark reagiert in dieser Doku. Was hat sie denn da so gerührt?
Es gibt mehrere Ausschnitte der Schmidt Show, in der Harald Schmidt sie sehr beleidigt, sehr demütigt, also auch andere, aber am Ende dann nur noch eine Kloschüssel und sie. Also in dem Falle ist die Kloschüssel beleidigt, weil Harald Schmidt sie sozusagen als Witz führt. Mhm. Ich hatte das damals auch nicht mitbekommen und war davon, also der Sichtung eben jetzt, ja, sehr bewegt und bin es auch jetzt noch. Und Bettina Böttinger hatte sich eben entschieden, also sie sagt, ich war darüber sehr verletzt und ich habe entschieden, ich werde das Spiel nicht mitspielen, ich werde nicht darüber lachen, ich werde mich zur Wehr setzen und die Konsequenzen sind mir egal. Mhm. Die Konsequenz hätte auch heute noch, Hella sagt das auch ganz offen, sich zum Opfer zu machen, ist gefährlich. Und sie hat das mit Bravour und Grandezza getan und eben so klug, wie sie ist, dass sie ihm nicht das Wort überlassen hat, es hätte böse geendet, sondern ihm das Wort abschnitt und sagte, diffamieren Sie die Nicht-Anwesende, und stand auf und ging.
Das war stark.
Ja.
Da hat er richtig doof aus der Wäsche geguckt.
Da hat er, nein, was hat er gemacht? Er hat erst mal gelächelt.
Ja.
Und ich habe im Nachhinein das erste Mal eben einen Mann in der Rückschau lächeln sehen, wie so viele von uns
und
ich das getan haben.
Heute, es hat sich ja schon ein bisschen was getan, Frauen dürfen schön und lustig sein. Hazel Brugger sehr erfolgreich, Caroline Kebekus. Sind wir auf einer Augenhöhe mittlerweile? Was haben Sie für ein Gefühl?
Ja, wir sind vielerorts auf vielen Ebenen auf einer Augenhöhe und steigen auch selbsttätig als Frauen wieder ab. Also auch das, wir dürfen alles.
Die totale Freiheit.
Wir haben die totale Freiheit. Es ist aber, Sie sagen Freiheit, es ist aber einem großen Teil der Frauen nicht bewusst, dass diese Freiheit ein, jetzt im zeitlichen Überblick, ein kurzzeitiges Gut oder ein erst seit kurzer Zeit erlangtes Gut ist und ein sehr kurzfristiges Gut sein kann, wenn wir dieses Gut der Freiheit nicht schützen. Die Freiheit ist uns so lange entzogen worden. Im nordischen Raum haben es die Wikinger getan, indem sie Freya, die Göttin Freya, die Göttin der Asen und Wehen, an Odin verheiratet haben. Das war die erste Götterheirat, weil sie den Menschen des alten Glaubens nicht Herr wurden, denen die Freiheit als Geburtsrecht durch Freya und ihren Bruder Frei erteilt war. Diese Freiheit haben die Wikinger mit Odin, dem Ehemann, geschenkt. Eine Frau, die damals noch keine Fru war, sondern frei, wurde gefreit durch den Mann. Und Freiheit bekam einen Rahmen, den Rahmen des nordischen Glaubens. Das heißt, die gefreite Frau verließ die Pflichten der Familie, des eigenen Hauses, übernahm die Rechte des Ehemannes und dessen Familie und dessen Hauses und die Pflichten und wurde die Husfru und war die gefreite Frau. Will meinen, die gefreite Frau war nicht mehr frei, sondern innerhalb dieses sehr eng gesetzten Rahmens war sie frei und da kann sie sich auch frei entfalten. Auch die Frau in der Burka oder unter dem Chador kann sich innerhalb dieses sehr und
winzig
noch
kleinen Rahmens,
da kann sie sich frei entfalten. So, die Form von Freiheit, über die wir heute verfügen, ist fragil. Das muss den Treadwoman. Ja.
Das macht mich total rasend, allein das Wort. Wir müssen mal kurz erklären, Treadwives ist ja eine große Bewegung auf Social Media, wo Frauen einen sehr altmodischen, klassischen Lebensstil propagieren, wo sie einfach nur da sind für den Mann, für die Familie, viele Kinder, backen selber Brot und wenn der Mann einen Kakao trinken will, dann pflanzen sie einen Kakaobaum so ein bisschen auf die Art.
Das ist die wunderbare Seite der Naturzugewandtheit. Ja. Es gibt die Treadwives, es gibt die Manosphere, das heißt vieles, was Frauen erreicht haben und jetzt reden wir mal von Frauen ohne Wahlrecht zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem erteilten Wahlrecht Ende der 20er Jahre mit einem 100-jährigen Wahlrecht vor 7 Jahren, dann ist das nicht lange her, dass wir dieses Recht haben. Und mit der Erteilung dieses Rechts war es der Frau überhaupt erst möglich, an dem Rad mitzudrehen und zu erreichen, dass wir dann irgendwann Ende der 80er Jahre oder Anfang der 80er Jahre ein eigenes Konto führen durften, dass Frauen sich selbst entschieden einer Arbeit zuwenden durften, dass eheliche Pflichten das sind, oder als das genannt werden und strafrechtlich verfolgt werden können, ja, als das, was sie sind. Eine Vergewaltigung. Ich habe gerade jetzt nach diesem Premierenabend gestern das Gefühl, man muss das alles tatsächlich nochmal wirklich offen aussprechen, weil wir so vieles, was wir erreicht haben, also auch wir 5, die wir da gestern auf der Bühne standen und alle diese Frauen vor uns, die Emmeline Pankhursts dieser Welt, die Alice Schwarzers, die uns vorausgegangen sind und die uns den Rücken gestärkt haben. Rita Süßmuths, die für die Schwachen einstand, ja, die uns einen Paragraph 218 erkämpft hat, auch wenn die Gegenwind aus den eigenen Reihen bekommen
und
hat.
Und der war heftig.
Der, ja, war heftig. Und die wurde immer nur lauter. Vieles von dem, was wir erreicht haben, auf dem ruht man sich, glaube ich, momentan nur vermeintlich aus und reißt erreicht es mit dem Arsch wieder ein, mit dem aufgespritzten Arsch. Entschuldigung.
Ein schönes Bild, ja. Aber Sie haben vollkommen recht, ja. Ja, ich finde es auch manchmal sehr frustrierend. Ich finde zum einen, stelle ich fest, ich habe eine 20-jährige Tochter. Sie haben ja auch Kinder, die so auf die 20 so langsam zugehen, glaube ich, ne? Und da stelle ich schon fest, dass sich viel verändert hat bei einem Teil einer Bubble in dieser Gen Z, dass da feministische Themen eine große Rolle spielen. Dass,
absolut.
Ne, also das ist schon total anders als jetzt in meiner Jugend zum Beispiel. Also auch zum Beispiel BHs tragen. Warum eigentlich? Wer hat eigentlich irgendwann mal beschlossen, dass das nicht wackeln darf? Und das finde ich total gut. Und wir haben uns in den 90ern in diese, wie hießen die denn, Wonderbras gepresst mit Stahlbügeln und super Körbchen und so weiter. Und ich glaube, da verändert sich schon sehr viel. Und auf der anderen Seite hat man dann diese Tradwives. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Zeichen von so Extremen. Ja, also auf der einen Seite hat man einfach diese sehr konservativen Menschen, die in alten Rollen verhaftet bleiben möchten und dann andere, die sich befreien, immer weitergehen möchten und feministische Leben führen wollen, junge Frauen.
Ja, da spielt aber Prägung eine ganz große Rolle. Und was man dann über einen Zeitrahmen hinweg als Trend ansieht, eben Tradwives, ist dann aber schon etwas, was tief geprägt in eine Generation oder den Teil einer Generation ist und das tatsächlich ein Lebensmodell ist, das gelebt wird. Es ist nur auch da wieder ein Nichtbewusstsein. Es ist ein großer Schlaf, der da geschlafen wird. Vor ein paar Jahren haben wir über das Aufkeimen des Imperialismus gesprochen. Heute haben wir haben Neoimperialismus. Und Wasser auf den Mühlen der Männer, denn es sind nur Männer, die diesen Lebensstil zurückholen.
Wollen.
Wasser auf, nein, die ihn zurückholen. Ja. Diese Frauen sind Wasser auf deren Mühlen.
Das stimmt, ja.
Diese Frauen sind sich nicht bewusst, an wie vielen Orten der Welt die Rechte, die erreicht wurden, wieder negiert werden. Diese Form von Konservatismus führt zu rechten Gedanken und dann irgendwann zu Rechtsradikalismus. Es ist doch nichts wunderbarer als eine Frau, die ihre Rechte freiwillig abgibt an den Mann,
auf das er an den Herd.
Ja, ja, und wieder tun und lassen kann, was er will. Und es geht nicht darum, dass Frauen nicht entscheiden können, sollen, dürfen, ob sie zu Hause bleiben wollen, aber aus den richtigen Gründen und mit Bewusstheit und nicht an den Mann abgeben. Und im Übrigen spreche ich nicht so, weil ich gegen Männer sprechen möchte, sondern ich habe einen 17-jährigen Sohn. Mein Sohn soll so leben dürfen mit den Werten und der ganzen Wachsamkeit und dem ganzen Bewusstsein und seiner ganzen Empathie, die, über die er verfügt und nicht in einer Welt, in der er als Lusche bezeichnet wird, weil er empathisch ist. Das, was nämlich passiert in der Manosphere, es gibt die Manosphere und die Tradwives, ist eine Entempathisierung der Menschen. Da sprechen Frauen über jeden in der Gesellschaft, jede, die schwächer ist, mit Ablehnung, mit ohne, ohne Mitgefühl, ohne Empathie. Da ist Empathie nur noch für den eigenen kleinen Kreis, im eigenen Kontext möglich. Und wenn der Kontext schrumpft, dann gibt es noch die Verichisierung. Und dann sind wir ganz zu Hause.
Ja.
Also will meinen, die Empathisierung ist ja eigentlich das, was ein solches Staatensystem, das wir ja nie wieder haben wollen, braucht.
Ja. Also ein kleiner wichtiger Baustein zu diesem ganzen Diskurs ist wirklich dieser Film, den Sie da gerade mitgedreht haben. Was haben wir gelacht? Doch, natürlich, das sind diese kleinen Mosaiksteinchen, die alle dazu beitragen, Bewusstsein zu schärfen. Also insofern glaube ich schon, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man weiterhin solche Filme produziert.
Das auf jeden Fall, vielleicht kann ich einmal die Klammer dran setzen. Mhm. Zeitdokumente zu schaffen ist immer wertvoll und immer wichtig, weil was jetzt bei diesem Zeitdokument passiert, ist, dass ein Schleier genommen wird. Ein Schleier vor dem Blick auf die Vergangenheit. Und ein bewusster Blick auf die Vergangenheit, und nur der kann einen klaren Blick oder eine klare Voraussicht auf mögliche Zukunftsgestaltungen bringen. Und deshalb ist es wichtig.
Ja. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, liebe Frau Schweins. Das haben wir auch für Sie gemacht. Den dürfen Sie selber vorlesen.
Ich knitter mal mit dem Papier. Der ist richtig, wirklich auf Recyclingpapier gedruckt.
Natürlich, vorschriftsmäßig.
Den soll ich vorlesen?
Bitte.
Ich heiße Esther Schweins und bin eine gerne Allesmacherin. Unterschiedliche Rollen, Stille und Bewegung, Humor und Ernsthaftes, Synchron und Podcast, Deutschland und Mallorca. Entscheidend für meinen Weg vor der Kamera war mein Schuldirektor. Ein Zufall führte mich in die Comedy-Ecke und ich wurde über Nacht berühmt. Immer wieder habe ich Tiefschläge erlebt, dennoch konnte ich mir bewahren, das Wunder des Lebens zu sehen. Ich bin dankbar, dass ich umgeben bin von Menschen, die ich liebe. Spät im Leben habe ich mich mit der Mathematik und dem Tanzen ausgesöhnt. Mein Wunsch für die Zukunft, ausreichend Kraft für den kommenden Herbst, oh, und gern mehr Fuji-Besteigungen. Dankeschön. Das hat sie wirklich sehr schön geschrieben aus dem Gespräch heraus.
Diese Kraft, die brauchen Sie, weil Sie viel vorhaben im Herbst. Also ich bewundere Sie da sehr. Sie haben bei Let's Dance mitgemacht.
Verrückt.
Ist das ein immerwährender Muskelkater, wenn man in so eine Show einsteigt? Weil Sie sind ja sportlich, Sie machen ja Yoga und so weiter. Also Sie sind jetzt ja kein Mensch, der nur auf dem Sofa sitzt. Egal.
Es ist egal. Es tut einfach, es tut weh.
Oh Gott.
Es tut weh. Also es war mir nicht, dass ich mich gefreut hätte, dass die jüngeren Kollegen aus dem Cast auch Schmerzen hatten. Aber es
ein bisschen schon, oder? Getröstet.
Es hat mich ein bisschen beruhigt.
Sie haben da ja schon ein paar Mal abgesagt gehabt, ja, ne, in der Vergangenheit. Und jetzt zugesagt. Warum jetzt doch?
Weil mir jetzt klar wurde, das Zeitfenster schließt sich. Wenn ich das jetzt nicht mache und es sich dieses Jahr einfach mit Freifläche geboten hat und meine Mutter in eine Pflegeeinrichtung gezogen ist, ich auch diese Freiheit hatte. Also ich sowohl dafür sorgen konnte, letzten Herbst, das Frühjahr, bis auf Dreharbeiten in Hamburg für die Kanzlei, für die ARD, freizuhalten und eben die Umstände passen. Und ich dachte, das jetzt nochmal in den nächsten, also 4 Jahre hätte ich mir gegeben. Im Nachhinein würde ich sagen, es war genau richtig. Ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr noch kann. Das sind sie.
Also auf dem letzten Drücker noch mitgetanzt. Und jetzt im Herbst, da steht eine Live-Tour an. 27 Termine treten Sie da auf.
Ja.
Da müssen Sie auch trainieren für?
Also ab September muss ich mich scharf machen. Jetzt ist es zu heiß. Und das Verrückte ist, es ist ja noch gar nicht so lange her und die Rippen sind noch gar nicht so richtig wieder
heil. Die waren
heil.
Gebrochen. Sie sind mit gebrochenen Rippen eingestiegen in die Show. Das ist ja auch schon ein bisschen verrückt, ne?
Na, da war es nur eine.
Ach so.
Also in der ersten Woche. Und dann nahm die tragische Rippengeschichte, das ist mein Unwort des Jahres, Rippen, Geschichte ihren Lauf. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, also ich konnte mir vorher nicht vorstellen, so wirklich, was da auf mich zukommt, selbst wenn man sich das ja vorher ansehen kann. Davon ab, dass dieser Cast seit Existieren dieser Sendung hat es eine solche Besetzung nicht gegeben von Athleten und Artisten. Ja, sind die denn wahnsinnig? Ich frage mich, wie die nächstes Jahr diese Sendung besetzen wollen. Denn die müssen die alle blindsiden. Wer sich das angeguckt hat, sagt doch nicht, ja, da mache ich mit.
Aber jetzt im Herbst kann man sie da live bewundern bei Let's Dance. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, also was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt schon wieder an dem Punkt bin, ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass ich das können würde. Und jetzt kann ich mir schon nicht mehr vorstellen, dass ich das mal konnte, was ich da gemacht habe.
Sie überraschen sich immer wieder selbst. Aber das ist schon so auch in Ihrem Leben, dass Sie sich oft auch Situationen aussuchen oder sich für Situationen entscheiden, wo Sie wissen, das wird eine große Anstrengung, wo Sie über so ein gewisses Stöckchen springen müssen. Ist das so? Also Sie gehen aus der Komfortzone gerne raus.
Eigentlich ungerne und deswegen, als hätte ich es mir mal versprochen. Ich kann mich an einen Moment erinnern, vor dem Abitur, und ich nicht wusste, was ich jetzt nun hinterher damit anfangen sollte. Und das Einzige, was ich mochte, liebte, war Theater und Sprache. Und ich dann eben dachte, Theaterwissenschaft, kann ich das einfach so? Kann ich mir einfach was aussuchen, was mir gefällt? Muss arbeiten, nicht was sein, was von vornherein dreuend ist? Und ich weiß sehr genau, dass mein Gedankengang war, ich möchte etwas tun, bei dem ich immer wieder von null anfangen muss.
Wow, das ist aber auch mutig und das ist arbeitsintensiv.
Habe ich mir da nicht so vorgestellt.
Aber jetzt wissen Sie es. Das finde ich ganz spannend, das haben wir ja auch in Ihrem Lebenslauf gehört. Sie waren auf einer Gesamtschule in Hessen und auf dem Realschulzweig und da kam dann ein neuer Direktor in die Schule und da hat sich dann für Sie auch ganz viel verändert, ne?
Ganz viel. Das war eine Gesamtschule, das Gebäude war Beton, alles war grau. Und das Erste, was dieser tat, war eine Projektwoche für die gesamte Schule, für alle Schüler auszurufen, die hieß Schulhausgestaltung. Das haben wir 3 Jahre hintereinander gemacht. Und nach 3 Jahren gab es ein Feuchtbiotop, einen Riesengarten. Die Schule war bunt, innen wie außen. Es gab aztekische Säulen im mexikanischen Dschungel. Also es wurde wirklich schön. Und 1200 Schüler wurden personalisiert, individualisiert. Die Größeren ab 16 wurden gesiezt und waren gemeint und geachtet. Und das hat viele, viele verändert. Mich immens, ohne Herrn Karl Büchsenschütz, so hieß er, der, als er Direktor dieser Schule wurde, 3 von 4 Eingängen hat schließen lassen und nur einen Haupteingang offen ließ und an diesem Haupteingang jeden Morgen stand, um seine Schüler zu begrüßen.
Jeden Schüler einzeln begrüßt.
Jeden, der durch diese Pforten ging. Es mussten 1200 Schüler. Da musste man dann eben auch, naja, die gerne früher kamen, kamen früher, damit die da auch alle durchgehen konnten. Mhm. Das hat er getan. Und ohne den hätte ich weder Abitur gemacht und ich wäre auch nicht auf den Gedanken gekommen, dass für mich Theater die Zukunft sein könnte.
Weil das war eigentlich Ihr Plan. Schauspielschule und dann Theaterschauspielerin werden, ne?
Eigentlich Regisseurin sogar. Ach. Ich wollte auf der Schauspielschule nur lernen, was Schauspieler so machen und wie die sich so fühlen, wenn ich dann später, wenn ich es schaffen sollte, eine Regisseurin zu sein, damit ich das dann weiß. Ja.
Und gab es da irgendwie so einen Moment oder so eine Initialzündung, die Sie dann doch zur Schauspielerei gebracht hat?
Gab es. Ich musste am Schauspielunterricht teilnehmen. Ich dachte, wenn man Regisseurin, man konnte den Regiezweig wählen dort. Ich dachte, dann ist man sowas wie Gasthörer, Gastzuschauer im Schauspielunterricht. Dem war aber nicht so. Ich musste Schauspielunterricht machen und auch eine Prüfung. Also nicht nur eben in Theaterwissenschaft, sondern auch spielen. Und Sprecherziehung, das habe ich hingekriegt, aber spielen war nicht möglich, weil ich mich so wahnsinnig geschämt habe vor den Kommilitonen. Bei den Proben der einzelnen Rollen.
Also geschämt, weil Ihnen da das Selbstvertrauen gefehlt hat in dem Moment?
Furchtbar.
Waren Sie da eine schüchterne junge Frau? Echt?
Ja, furchtbar. Furchtbar. Also ich konnte meinen Text lernen und dann stand ich da jedes Mal und wusste nicht, wie ich den rechten Fuß vor den linken setzen soll, vor lauter Scham.
Kann man sich nicht vorstellen, wenn man sie heute kennt. Wow.
Ja, ich habe einfach nur gelernt, dass jeder Tag aufs Neue vergeht und man Scham nicht überwindet, aber überlebt. Weil ich wollte ja dieses halbe Jahr überleben, damit ich dann in die Regie gehen kann. Und dann gab es aber eine Prüfung, da sagte noch der Direktor der Schule, sagte noch am Tag zuvor, naja, wir werden ja sehen, wer übermorgen noch hier ist und guckt mich an.
Macht ja Mut.
Ja, es war so klar wie. Die Prüfung aber fand statt auf der Bühne des Theaters. Die Schule war an das Karlsruher Staatstheater angegliedert und war selber ein Theater mit 2 Bühnen. Und an der großen Bühne fand die Prüfung statt. Und was wir im Unterricht gelernt hatten, man nennt den Teil, wo der Vorhang die Bühne abschließt, nennt man, wenn der Vorhang geöffnet ist, die 4. imaginäre Wand. Die wird hergestellt durch die Scheinwerfer. Man kann, wenn ausgeleuchtet ist, von der Bühne aus den Zuschauerraum nicht sehen.
Guckt man immer ins Schwarze im Prinzip dann.
Und es sprach aus dem Zuschauerraum die Prüfer, ich konnte die aber nicht sehen. Und für mich hat sich Intimität, also das konnte ich dann im Nachhinein erklären, passiert ist ein Wunder. Für mich, für die Prüfer, für meine Schauspieldozentin geschah das Wunder, dass die Schweins plötzlich spielte. Und zwar um ihr Leben. Und gut.
Wow. Weil Sie sich nicht beobachtet gefühlt haben. Das hat Ihnen einfach geholfen.
Und all den Input, den ich bekommen hatte dieses halbe Jahr, die hat ja nicht aufgehört, mich zu unterrichten. Das stimmt nicht. Die hat mich auch oft nach Hause geschickt. Aber sie hat mich ja unterrichtet. Und sie hat mir ja erzählt, wie das eigentlich sein sollte. Und was das nun für Emotionen sind, die Ismene da empfindet. Und was die Popov empfindet. Und die Maria Stuart. Und ich habe das schon alles aufgenommen, ich konnte das aber nicht umsetzen. Mhm. Ich konnte alles auf dieser Bühne umsetzen und war von mir selber, ich war so erstaunt. Und dann hatte die auch total recht, als die am nächsten Tag zu mir, also die ging an mir vorbei und sagte, na, jetzt hast du Blut geleckt. Bah.
Und da war für sie dann auch klar, das ist mein Weg.
Nee, klar nicht, aber ich wollte das wiederhaben. Mhm. Ich wollte das wiederhaben und wiederhaben.
Also die Angst war weg.
Nee, die Angst ist nie vergangen.
Bis heute?
Bis heute. Ich habe nur gelernt, dass ich die jedes Mal überlebe.
Boah, aber wie anstrengend.
Sau anstrengend. Wow, aber es geht ganz vielen so. Es sind gar nicht so viele unterwegs im künstlerischen Bereich, die mit dieser kindlichen Spielfreude ausgestattet sind. Ja. Man vertut sich. Ja. Nur man soll es außen nicht sehen und dann haben wir es gut gemacht.
Ja, ich finde das super beeindruckend. Ich kann mich auf keine Bühne stellen. Ich finde es ganz schlimm.
Sie sitzen vor einem Mikrofon. Ja, wie viele sagen Ihnen denn, ich kann meine Stimme gar nicht hören, das könnte ich nie, was du da machst.
Aber hier guckt ja keiner zu. Das ist super. Wir sind ja hier schön unter uns, Frau Schweiz. Wie sind Sie denn dann auf Hugo Egon Balder getroffen? Der hat ja RTL Samstagnacht an den Start gebracht damals.
Wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eine Kandidatenbetreuung übernommen in Hamburg bei einer Showaufzeichnung. Mhm. Die Show wurde von Mai Krüger moderiert und hieß Punkt, Punkt, Punkt. Die Kandidaten für die Show hatte ich mit meiner Freundin, hallo Claudia Mander, aus Gelsenkirchen-Buhr, Schauspielerin und Sängerin, haben wir für eine Medienplanungsgesellschaft, so hieß das damals noch, Kandidaten gecastet für verschiedene Fernsehshows, unter anderem Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt war eine Sendung, in der ich glaube 6 oder 9 Prominente saßen, denen Sätze vorgegeben wurden, die sie dann Punkt, Punkt, Punkt beenden sollten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, was der Kandidat da macht. Es gab immer einen Kandidat, eine Kandidatin, die ich betreut habe. Und Hugo Egon Balder war Gast in der letzten Show. Jackie Drexler, der spätere Produzent von Samstagnacht, war Produzent zusammen mit Roland Kaiser dieser Sendung, die Mai Krüger moderiert hat. Um den Kandidaten damals zu erklären, was sie zu tun hatten, was ich heute nicht mehr genau weiß, habe ich wohl, auch daran erinnere ich mich, nicht den Mai Krüger gegeben. Und über die Ringleitung wurde ich dabei gesehen. Die Produktionsleiterin kannte ich aus der Medienplanungsgesellschaft, die hatte viele unserer Kandidatencastings gesehen, die ich ja in voller Freiheit moderieren konnte. Mhm. Und das waren eben auch Shows wie Der Mensch, der mir geholfen hatte, die zum Teil sehr tragisch, traurig, dramatisch, aber auch lustig waren. Und die kannte meine Vorgeschichte, dass ich am Theater war, dass ich Schauspielschule gemacht hatte, dass ich Kabarett gespielt hatte. Und die hatte das dem Produzenten erzählt. Und der hatte damit ein Auge auf mich. Es hatten aber auch, ich war eine junge Frau, wie auch vorher am Theater und an der Schauspielschule, viele Männer dort ein Auge auf mich, sodass ich ja nicht ahnend, was man von mir wollte, als dieser Produzent Jackie Drexler mich, wie viele andere Männer auch gefragt haben, was ich denn mal werden wollte, ganz zickig reagiert habe. Mhm. Und dann kam Hugo Egon Balder in die letzte Show. Da hatte mir noch einer der prominenten Kandidaten gerade hinterhergerufen, gebe ich jetzt nicht wieder. Und dann sagte Hugo Egon Balder, der eine Frau an seiner Seite hatte, die mehr Löcher in den Jeans hatte als Jeans. Das war Natascha Balder. Das konnte ich aber auch nicht ahnen, dass das eine wirklich schlaue und sympathische Frau ist. Der sagte, wir haben ja nachher noch eine Verabredung. Und ich ganz sicher nicht, ich habe zu tun. Mhm. Da ging es aber schon darum, da suchten die die letzte Frau. Und ich habe mir, glaube ich, 4 Wochen einen Kopf gemacht, als die mich eingeladen hatten zum Vorsprechen, ob ich da hingehen sollte.
Aber Sie wussten schon, worum es geht, dass es um eine Comedy-Show geht?
Das wurde mir dann erklärt und ich dachte, naja, aber was soll ich denn in dieser Show wohl tun? Und mein Bild war Nummerngirl. Sowas suchen die. Mhm. In einem möglichst knappen Rock. Und dann bin ich nach langem Hin und Her auch diskutieren mit Schauspielkollegen, von denen übrigens 90% meinten, das machst du auf gar keinen Fall, du gehst nicht zur Schmiere. Verrat an der Kunst, aber die hatte mich ja nur auch schon vorher verraten, weil es so wenig Kunst, aber viel Übergriff gab. Und dann habe ich mir die schrecklichsten Kostüme in den Koffer gepackt, alles ganz hoch geschlossen und Frottee-Bademäntel und Lockenwickler und habe mich
so eine Rüstung.
Eine richtige Rüstung und bin zum Vorsprechen. Und das hatte ich mit Hugo Egon Balder. Und am Tag zuvor hatte ich dann auch noch gelernt, dass Hugo Egon Balder mal die Berliner Deutsche Theaterhoffnung war. Und ja, wurde dann befriedet. Und das war die beste Entscheidung, die Hugo Egon Balder für mich getroffen hat.
Ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, das war dann ein geschützter Raum nach vielen Jahren mit sehr unschönen Übergriffen auch auf den Schauspielschulen und was Sie da so erleben mussten. Sie sind dann über Nacht berühmt geworden. Da hat Sie dann plötzlich jeder gekannt, ne? Weil die Show wäre super erfolgreich. Ich kann mich da noch total dran erinnern. So, ah, diese schöne Rothaarige, hast du die gesehen? Da hat man aber drüber gesprochen. Wie hat sich denn Ihr Leben da verändert dadurch, Ihr Alltag?
Der Alltag hat sich eigentlich durch die Show natürlich verändert, durch die kontinuierliche Arbeit dort und das nach Köln ziehen, in die große Stadt Köln.
Ja, und überall erkannt werden ja auch, oder?
Ja, aber natürlich, und das ist bis heute so geblieben, grundsätzlich sind das ja freundliche, wohlwollende, begeisterte Menschen. Mhm. In engen Räumen war das damals seltsam. Es war aber viel mehr natürlich Presse, Medien. Und zwar außerhalb von Samstagnacht. Es gab eben diesen geschützten Raum unserer Redaktions- und Produktionsräume und es gab eine Menge Fish-out-of-water-Situationen draußen, weil in den 90ern die Medien und die Gesellschaft darauf bestanden, einer Frau Erfolg über Attraktivität und Schönheit zuzusprechen. Mhm. Es gab erfolgreiche, kluge Frauen. Es gab erfolgreiche, schöne Frauen. Es gab erfolgreiche, lustige Frauen, auch da schon. Es gab keine kluge und schöne. Es gab keine lustige und schöne. Und wenn ich außerhalb meines geschützten Raums von Samstagnacht war, dann war ich im besten Sinne die Ausnahme, die die Regel sichtbar gemacht hat. Und das musste mir als junge Feministin damals genügen.
Ja, aber Sie haben ja jetzt retrospektiv schon sehr viel bewirkt damals, finde ich, auch durch Ihre Rolle als lustige Frau in den 90ern in so einem Format. Weil auch die lustigen Frauen waren ja auch bei Loriot und so weiter. Ich meine, Loriot wäre ohne Evelyn Hamann niemals so lustig gewesen. Nein. Aber trotzdem, in der Wahrnehmung war sie Sidekick.
Harald Junke ohne Grit Böttcher war Sidekick.
Ja.
Aber was wäre er gewesen ohne sie? Was wären so viele Männer auf
und sie waren eben
Welt
kein Sidekick
die
in dieser
Frauen.
Show. Sie waren eine gleichberechtigte Schauspielerin da.
Ja, trotzdem, wie Sie am Anfang unseres Gesprächs gesagt hatten, trotzdem natürlich Allgemeingesellschaft abbilden, waren wir natürlich nur zwei und wir hatten die kleineren Rollen. Mhm. Was vollkommen wurscht war und auch damals nicht, also kein
Thema. War kein Thema einfach. Es war einfach eine gute Zeit für Sie. Und Sie sind ja mittlerweile renommierte Schauspielerin. Ich habe mal versucht, alles aufzulisten, aber es würde jetzt einfach wirklich sehr viel Zeit brauchen, aufzuzählen, was Sie alles Tolles gemacht haben zwischendurch. Sie leben ja auf Mallorca jetzt. Mhm. Ihre Kinder, die sind, haben wir schon gehört, auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Ja. Wie sieht denn Ihr Leben dort aus auf Ihrer Finca heute? Also ich glaube, da gibt es jede Menge Oliven. Und die wird noch bewirtschaftet, auch die Finca.
Ja, das tut Guillermo, heißt er. Guillermo ist der Neffe der ehemaligen Majoralfamilie der Finca. Insofern sind wir miteinander verbandelt, verbunden, tief verbunden. Und wir leben dort mit meiner Schwägerin und deren Familie. Und es gibt, ja, es gibt Olivenbäume, es gibt Mandelbäume, es gibt Algarobas, das ist Johannisbrot. Johannisbrotschoten, Schafe, viele Schafe. Ein Einstellhof für Pferde, den mein Mann, den wir früher gemacht haben, den hat meine Schwägerin übernommen. Und es gibt einen der roten Erde abgerungenen grünen Bereich mit Gras. schöne Gärten und viel Idylle. Und damit es idyllisch wirken kann, viel Arbeit.
Und verbringen Sie da viel Zeit oder sind Sie schon auch sehr viel unterwegs?
Also Klartext, wir betreiben dort Traditionspflege, darauf sind wir auch sehr stolz. Das bedeutet aber, dass wir strenge Auflagen haben. Also wir haben einen ganzen Teil Naturschutzgebiet, auch Vogelschutzgebiet und sind landwirtschaftliches Gebiet. Will meinen, wir können dort eigentlich nichts tun, was Geld einbringen würde. Mhm. Bedeutet, um dieses Land zu erhalten, müssen wir ganz schön ran und auch ran schaffen. Das heißt, ich arbeite. Mhm. Sehr gerne.
Auch richtig selber.
Nein, ich arbeite draußen auch durchaus für den Erhalt und damit es weitergeht. Ich stelle mir diese Frage eigentlich nicht. Wir Schauspieler sind ja auch immer so, wenn man uns fragt, wollen wir ja auch immer sofort spielen, ne?
Mhm.
Natürlich. Ist das interessant? Ja, das möchte ich gerne machen. Da bin ich dabei.
Naja, Kinder sind groß, ne? Sie haben natürlich jetzt auch viel Freiheit dadurch.
Ja, ich irgendwie auch nicht. Ich überlege gerade, große Kinder. Natürlich doch, die können natürlich jetzt alleine auch schon ein bisschen Hauswirtschaften.
Das ist so lustig, weil die Indiko von Kürti war neulich hier, die Schriftstellerin. Und sie hat sich selber ein miserables Mutterzeugnis ausgestellt, weil sie hat also auch zwei Teenie-Jungs zu Hause und hat gesagt, sie ist die schlechteste Mutter, weil sie kann einfach überhaupt nicht loslassen. Sie räumt ihren Kindern nach wie vor alle Steine aus dem Weg und hält es überhaupt nicht aus, wenn es denen mal schlecht geht oder sie irgendwie nicht klarkommen. Ist das so ein bisschen?
Ja. Ich glaube, es gibt keine Helikoptermam, die aus der Entfernung so oft alles geregelt hat. Man kann Kinder auch über ein Meer hinweg helikoptern. Ich bin der lebende Beweis. Meine Tochter, wer hat denn jetzt gerade gefragt, gerade ein paar Tage? Ah ja, eine Schauspielkollegin, die meine Tochter gefragt hat, ob das schwer war, weil ich so viel weg war.
Als sie kleiner war noch?
Ja, kleiner und jetzt auch
noch.
Also als sie ganz klein waren, waren die immer mit dabei. Ja. Und dann waren wir so eine Zirkusfamilie. Dann mussten die natürlich zurückbleiben, weil sie Schule machen mussten. Und die sagte, also zögerte, runzelte die Stirn und sagte, irgendwie war meine Mutter nie weg. Also die war weg, aber die war eigentlich immer da. Mhm. Und guckt so um die Ecke, Mama, du warst immer da. Und ich dachte, ja, ich war immer da, weil ich immer... Also die Arbeit oder Drehen, was auch immer ich hier getan habe, war eigentlich das Hintergrundrauschen mit dem Kopf und mit allem.
Naja, und das spricht ja auch für eine sehr gute Verbindung zu ihren Kindern.
Mhm.
Das ist schön. Am 16. Juli kommt diese tolle Doku Was haben wir gelacht ins Kino? Also dringende Anschauempfehlung. Im Herbst gehen Sie auf Let's Dance Tour. Ich wünsche Ihnen schon mal ganz viel Energie und Kraft für dieses Training.
Wir kommen auch nach München übrigens.
Ja, da kann man Sie dann bewundern in den schönsten Kleidern wahrscheinlich. Am Schluss habe ich eine Frage, die ich jedem Gast stelle, Frau Schweins. Die lautet, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Es gibt Hoffnung, mach dir keine Sorgen.
Das kam mir aus der Pistole geschossen. Schwer beeindruckend. Die meisten sagen, wie, 20-jähriges Ich, was? Toll. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen. War ein schönes Gespräch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.